Und?
Dreister
Podcast! Nochmal. BDP Podcast. Cast, Cast, Cast.
Freitag.
Wir sind zu spät. Schon wieder. Wir hätten uns schon vor 10 Minuten mit Matthias treffen sollen, um nach Marsabotto zu fahren. Ich gehe vor, um Bescheid zu geben, dass einige etwas später da sein werden. Mit insgesamt 20 Minuten Verspätung können wir endlich losfahren. Die Sonne scheint, der Wind weht stark, viele tragen ein T-Shirt oder eine kurze Hose. Die Stimmung ist drückend. Wir stehen vor einem Denkmal. Circa 800 Menschen sind hier in Marsabotto ums Leben gekommen.
Früher lebten hier in der Umgebung von Marsabotto in Apennin-Gemeinden viele Familien. Heute erinnern nur noch Ruinen und Gedenktafeln an die ehemaligen BewohnerInnen des mittlerweile fast menschenleeren Bergs. Vom 29. September bis zum 5. Oktober 1944 wurde in dem Gemeindegebiet Marsabotto das schwerwiegendste Massaker an Zivilisten in Westeuropa ausgeübt. Dieses Massaker, auch Massaker am Monte Sole genannt, fand über 7 Tage verteilt statt. Es wurden ca. 800 Menschen auf dem Monte Sole getötet. Die Einheiten der 16. SS-Panzergrenadierdivision oder Reichsführer-SS und der deutschen Wehrmacht töteten fast ausschließlich Frauen, Kinder und alte Männer. Es ist klar, dass die Taten eine gezielte Aktion gegen die Zivilbevölkerung waren. Nur wenige Menschen überlebten das Massaker. Von den Toten konnten 589 den Gehöften zugeordnet werden und 202 wurden auf den Wegen gefunden. Bis heute ist die genaue Opferzahl unbekannt. Zudem konnten einige der Leichen nicht identifiziert werden. Über die Beweggründe des Vernichtungsbefehls wurde von den Deutschen die Lüge verbreitet, dass gegen die Banden von PartisanInnen in der Region vorgegangen werden sollte. Der Angriff auf Marsabotto sollte angeblich eine Vergeltungsaktion gegen die PartisanInnen-Aktivität sein. Das geschah häufig zu dem Zeitpunkt. In Marsabotto waren durchaus PartisanInnen präsent. Das Massaker kann allerdings keine Aktion gegen die PartisanInnen-Präsenz gewesen sein, da der Kommandant der lokalen PartisanInnen-Einheit bereits am Morgen des 29. September 1944 getötet worden war und unter den getöteten Personen insgesamt nur 7 PartisanInnen waren. Damit versucht man bis heute noch, den PartisanInnen einen Teil der Schuld zuzuweisen. Bei der Tötung der ZivilistInnen gingen die Nazis laut Zeugenaussagen sehr systematisch vor. Sie umstellten einen Hügel und gingen zusammen Stück für Stück nach oben, durch die Dörfer und Orte und zerstörten alle Häuser. Bis auf sehr wenige Ausnahmen wurden alle Menschen hingerichtet. Zu dem Zeitpunkt ist der Krieg für die Nazis bereits so gut wie verloren. Die Rote Armee rückt im Osten vor und die alliierten Truppen kommen vom Westen. Die Entstehung der Gotenlinie, die man vom Monte Sole aus mit dem bloßen Auge sehen konnte, ist ein Beweis dafür, dass der Weg über Italien und die Alpen für die Alliierten nicht mehr von großer Bedeutung war. Sie hätten mit weniger Aufwand über Frankreich nach Deutschland vordringen können. Dieses unvorstellbare Massaker wird bis in die jüngste Zeit als schwerstes Kriegsverbrechen auf italienischem Boden bezeichnet. Heute ist der Ort als Parco Storico di Montesoli, zu Deutsch Geschichtspark Montesole, bekannt, ein zentraler Gedenkort. Leider wird dieser seit Jahren von der Politik vernachlässigt.
Wir gehen weiter und kommen in den Ruin eines Dorfes an. Ich merke, dass die Stimmung immer drückender wird. Matthias erzählt uns von dem Leben der Menschen hier und von der Nacht, in der fast alle DorfbewohnerInnen ermordet wurden.
Wir sind hier in Caprara und hier passiert im Prinzip das, was auch in vielen anderen Örtlichkeiten hier passiert. Ihr habt es auf der Landkarte gesehen. Die Deutschen kommen an, auch hier sammeln die Leute ein und bringen sie gemeinsam um. Es wird oft in Filmen dargestellt, in Spielfilmen so dargestellt, als ob die Deutschen alle durchgedreht wären, als ob das alles Psychopathen, Alkoholiker und so weiter gewesen wären. Es gibt leider sehr viele Orte, wo diese Massaker stattgefunden haben, verschiedenen Ausmaßes. Es gibt überall Überlebende. Wir haben in den letzten 25 Jahren das Glück gehabt, mit vielen von diesen Überlebenden aus vielen Orten sprechen zu können, denen zuhören zu können. Und das Beeindruckend ist auch, dass sie erzählen, dass es im Regelfall eine Art von Arbeitsteilung gab, die allen klar war und die auch mit relativer Ruhe durchgeführt wurde. Das heißt, wenn Einheiten in diesen Minidörfern eintrafen, die Leute schon wussten und aus der Marschkolonne ausscherten und zu fünft ein Haus räumten und die Leute in den Sammelort brachten und andere fünf räumten das nächste Haus und brachten da die Familie raus und dann wurden die erschossen und dann reihten die sich wieder in die Marschkolonne ein und gingen weiter. Dass das also im Regelfall eigentlich ruhig ablief und die ihren Job machten und nicht so chaotisch, wie das oft dargestellt wird, von Seiten der Täter zumindest ablief, sondern dass offensichtlich auch Wissen darüber bestand und Planung darüber bestand, welche Art der Arbeit jetzt jeder der Gruppe an dem Tag machen sollte. Hier bringen sie über 40 Personen in eine Wohnküche, schmeißen eine Handgranate hinterher und schießen auf die Tür, für den Fall, dass jemand versuchen würde, vorne rauszukommen, und stecken die Häuser in Brand. Und insofern ist am 29. mittags die Geschichte von Caprara, wo jahrhundertelang Leute gesiedelt haben, zu Ende.
Wir gehen von einem Schauplatz grausamer Gewalt zum nächsten, während uns durch die Briefe einer Nonne und den Berichten vereinzelter Überlebender erzählt wird, wie und was die Nazis hier angerichtet haben.
Ich füge mich eurer Eminenz, ihr redet mit dem Bischof, gern ihrem Wunsch, indem ich alles, was ich weiß, über die Massaker und die Zerstörung der Pfarreien von San Martino, Casalia Caprara und über die Ortschaft von Cerpiano darlege. Wir waren dorthin seit dem Juli 1943 evakuiert worden, in das Haus, was wir Palazzo nannten, das Haus der Töchter von Sant'Angela, die hier im Herbst 1944 wieder den Kindergarten eröffnet hatte. Seit Januar 1944 waren im gesamten hochgelegenen Gebiet dieser Pfarreien die sogenannten Rebellen aufgetaucht, Partisanen. Diese wurden immer zahlreicher, unter Mario Musolesi, Lupo genannt, dem Befehlshaber der Brigade Roter Stern. Wir sahen diese Jungs von Weitem abends vorbeigehen. Anfangs vermieden sie selbst, sich der Bevölkerung zu zeigen, doch nach und nach wurden sie zahlreicher und wir hatten Gelegenheit, Gruppen von ihnen in vielen Häusern zu treffen, weil sie in den Ställen provisorisch unterkamen. Die Bauern gaben ihnen zu essen und man merkte, dass ihre Organisation langsam besser wurde. Ich kann sagen, dass drei würdige Priester, die alle zu unserer kleinen Kapelle von Cerpiano kamen, um die Messe zu lesen und die später alle barbarisch von den Deutschen umgebracht wurden, sich von vornherein um die Unterstützung dieser jungen Leute bemüht haben. Sie waren überzeugt, dass es ihre Pflicht war, ihnen auf jede Art und Weise zu helfen, trotz aller Drohungen und Warnungen, die jeder von ihnen erhielt. Ende September 1944 verbreitete sich bei uns in den Bergen die schreckliche Nachricht, dass eine vorgesehene Säuberungsaktion unter irgendeinem Vorwand bald stattfinden würde. Am 29. September, am Tag des Erzengel Michael, begannen die Raubtiere in Menschengestalt von allen Seiten hier aufzusteigen. Wie gelang es ihnen überhaupt, in die Gegend einzudringen? Es bleibt ein Geheimnis. Einige vermuten Verrat. Einige vermuten, dass ein armer Teufel, der einige Zeit bei den Partisanen war, Informationen geliefert hätte. Man sagte aber auch, dass sie Frauen und Kindern keinen Schaden zufügen würden. Die Männer jeglichen Alters sollten sich aber um Gottes Willen verstecken. Aufgrund dessen sind Frauen, Kinder, ältere Menschen allein und ohne Schutz geblieben und wurden eine leichte Beute für die menschlichen Raubtiere im Dienst der Kriminellen. In Caprara wurden 55 Personen, Frauen und Kinder, in einen Raum gepfercht und durch Handgranaten getötet. Ein Kind und eine Frau aus Villa konnten sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten, aber alle anderen starben. Vielleicht hätte jemand überlebt, aber die deutsche Grausamkeit hat so ihre Feinheit. Das Gebäude wurde angezündet, sodass die armen Leute verbrannten. Die Frage war, ob es Zeugen, Zeitzeugenaussagen gibt von überlebenden Männern, Familienvätern, Ehemännern, die sich versteckt hatten und kommen zurück und sehen, dass ihre Familie umgebracht wird. Ob die was über ihre Schuldgefühle sagen. Schuldgefühle sind Gefühle, sind kein rationelles Denken. Insofern haben Menschen oft Schuldgefühle, ohne dass es für einen Außenstehenden dir angebracht erscheint. Habt ihr sicherlich schon gelesen, eine oder andere von euch, oder gehört auch. Ich kenne es eher von Menschen, die aus der Deportation zurückgekommen sind. Ich habe es jahrelang nicht kapiert. Wir hatten einen super, weiß gar nicht wie, mit seinem super coolen Freund, der die Deportation überlebt hatte. Und er hat immer gesagt, nicht die Pfiffigsten haben überlebt, sondern die Glücklichsten. Also die am meisten Schwein gehabt haben. Und ich habe das immer als so einen Spruch von ihm aufgefasst. Und erst nach Jahren habe ich kapiert, als er inzwischen in Friedenszeiten 2000, weiß ich nicht, 9 oder 10 oder so gestorben war, Carlo Porta, habe ich erst verstanden, was er damit meinte, zu sagen, ich habe nichts getan, um mir mein Leben zu verdienen. Ich habe mich nicht unterworfen, ich habe nicht zusammengearbeitet mit der Lagerverwaltung, wo er war, sondern ich habe Glück gehabt. Und das war ein Schuldgefühl von ihm. Dass er nach Hause gekommen ist und andere Leute nicht. Und dass er anderen Familien die Nachricht überbringen musste, ey, die Leute, die mit mir, der Sohn, so, der mit mir deportiert worden ist, dein Sohn, der kommt nicht nach Hause. Und das gar nicht mal ausgedrückt wurde, aber sie sich, das hat nicht nur Carlo erzählt, sondern auch andere, so die, dass sie in den Augen sozusagen der anderen lasen, ey, sag mal, wieso bist du denn hier? Was hast du denn gemacht, um zu überleben? Und jetzt hört das so langsam auf mit den Zeitzeugengesprächen. Wir haben jahrelang auch für italienische Schulen Zeitzeugengespräche und Zeitzeuginnengespräche organisiert. Und das ist auch oft nur so eine Neugier von Leuten, von irgendwelchen 15-Jährigen, 18-Jährigen. Wie hast du überlebt? Wie war denn deine Befreiung? Oder wie hast du denn überlebt? Und das ist für die so ein Schlag in den Magen. Das kann sich die Fragestellerin oft gar nicht vorstellen. Die meinen das ja auch gar nicht böse, die sind neugierig, das ist ja eigentlich cool, wenn sie fragen und wenn sie mehr wissen wollen. Und wie hast du das denn gemacht? Das ist ja auch spannend und so. Also theoretisch, geschichtspädagogisch auch sinnvoll, so eine Frage. Psychologisch ist das immer eine ganz schlechte Frage, wenn du einen Überlebenden fragst, wie er das geschafft hat zu überleben. Mehrere Partisanen haben uns das erzählt. Giacomo Notari, der vielleicht von Steffen zitiert wurde in diesen Tagen mal, von dem gibt's auch das deutsche Buch von dem Giacomo, die Erzählung und so, dessen Bruder ist gefallen. Und der kommt nach Ende der Resistenz nach Hause und muss seinen Eltern sagen, auf meinen Bruder habe ich in Anführungsstrichen nicht aufgepasst, habe ich nicht aufpassen. Das ist Quatsch, der hatte natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Überhaupt keine Verantwortung, überhaupt keine Schuld. Schuldgefühle hatte er, hat er bis heute. Hier habe ich keine persönlichen Erfahrungen. In diesem Heftlein von der Nonne stehen aber ein paar Sachen drin, von Leuten, die durchgedreht sind, die Selbstmord gemacht haben hinterher oder gelinde gesagt Schuldgefühle hatten. Die haben es auch teilweise angesehen. Die haben teilweise von weiter oberhalb gesehen, was hier passierte und konnten nichts machen. Zumal die deutschen Truppen sich hier nicht darauf begrenzt haben, die Leute nur umzubringen, sondern teilweise Misshandlungen vorher. Also alles, was es so an Ekeligkeiten gibt, haben sie hier in Einzelfällen angewandt, ausgelebt. Gewalt natürlich gegen Frauen sowieso.
Es geht weiter zu einer Kirchenruine. Ich merke, dass einige sich eher zurückziehen und Zeit für sich brauchen.
Denkt an die bäuerliche Gesellschaft damals, an die, das meine ich nicht abwertend, einfachen Menschen damals. Was ist ein sicherer Zufluchtsort bei großer Gefahr? Die Kirche. Insofern das Nächstliegendste wird getan. Über 90 Frauen und Kinder kommen zum Beten hier in die Kirche. Ein Priester ist unterwegs. Und er kommt auf diesem Eselspfad zu Fuß hier hoch, um zur anderen Kirche zu gehen und für St. Michael eine Messe zu lesen. Don Ubaldo Marchioni ist sein Name. Kommt hier vorbei und sieht, dass hier zahlreiche Menschen besorgt, zitternd beten. Und sagt, okay, ich bleib bei euch. Ich versuche, ein guter Hirte zu sein und geht in die Kirche. Kurz darauf kommen die Deutschen. Wir brauchen überhaupt nicht mehr die Leute zusammenzutreiben wie in Caprara in einen einzigen Raum. Hier sind die Leute schon zusammen. Kassieren die Leute ein und fangen an, die Leute rauszutreiben. Die Leute werden rausgetrieben. Eine Person gehorcht nicht, leistet den Befehlen nicht Folge und bleibt sitzen. Und die Deutschen werden sauer und treten dieser Frau, Vittoria Nanni, den Stuhl unterm Hintern weg. Und sie fängt an zu schreien. Sie ist nämlich gelähmt. Für Leute mit, nennen wir es mal, Behinderungen, war das natürlich vor 70, 80 Jahren sowieso ein schwieriges Leben. Natürlich gab es all die Hilfen nicht, die man heute eventuell, wenn man Glück hat. Oft waren es, so wie hier auch, die Priester, die sich dieser Menschen annahmen, und die lebte hier. Da sie nicht gehen kann, wird sie in der Kirche erschossen. Das heißt, relativ schnell verstehen die Menschen, was hier los ist, was die Deutschen tun. Wir haben, Steffen oder ich, über 20 Jahre lang mit Francesco Pirini diese Gänge gemacht, die wir jetzt leider alleine machen müssen. Und Francesco, es gibt viele Archivdokumente, es gibt Nazi-Dokumente über diese Tage, es gibt Material, aber es gibt eben auch diesen enorm wichtigen Zeitzeugen, Francesco Pirini. Seine Schwester Lydia war hier in der Kirche und sein Cousin Giorgio, 16 und 15 Jahre alt, waren hier unter diesen 95 Menschen. Und alte Francesco, das war hier deren Pfarrkirche, die wohnt hier in der Nähe und die sind hier, wie er immer erzählt hat, getauft worden und zur sind Katholiken Kommunion gegangen. Und das war ihr Bezugspunkt, diese Kirche.
Ein paar Weiden, ein weiter Ausblick. Die Sonne scheint noch immer, aber der Wind ist etwas schwächer geworden. Wir sind auf einem Friedhof. Es stehen einzelne Kreuze im Boden und an einer Mauer sind zwei Gräber mit frischen Blumen.
Es wird so niedrig geschossen, damit als erstes die Kinder vorne getroffen werden können. Und nach wird eben der Lauf hochgezogen, bis auch die Erwachsenen, die weiter hinten stehen, getroffen werden können. Die Lydia, die Schwester von Francesco, überlebt, da sie einen Hüftschuss bekommt und wie so ein Taschenmesser einknickt und zusammenklappt. Und die auf sie fallenden Körper beschützen sie vor den weiteren Schüssen. Und sie überlebt verletzt in diesem Haufen. Das war vormittags am 29. September. Und sie bleibt da verletzt drin liegen. Und irgendwann gehen die Deutschen weg und sie liegt da. Und sie liegt da den ganzen 29. September. Sie liegt da die Nacht und sie liegt da den 30. September. Und als am 30. September die Deutschen wiederkommen und die Deutschen wieder weggehen, kommen dann einige italienische Männer aus den Hügeln wieder runter und suchen nach Überlebenden. Und sie wird nach 40 Stunden in dem Haufen befreit, verletzt, alleine und nimmt sich einen großen Ast als Krücke und geht nach Hause. Und da können wir jetzt auch hingehen.
Es geht steil runter, es ist rutschig und wir müssen über einen Minibach steigen. Danach dasselbe nur nach oben. Vor uns taucht eine Kirche auf. Ebenfalls eine Ruine. Wir setzen uns um Matthias herum.
Ciarpiano, letzte Station für heute. Francesco Pirini war hier, also der Francesco, der für uns mit einer der wichtigsten Informationsquellen war, weil er auch die einzige Person war, die jahrelang eben Gruppen, so wie eure, solange er konnte, begleitet hat und getroffen hat und erzählt hat. Während die anderen Überlebenden das nicht wollten. Auch Francesco hat jahrelang, jahrzehntelang mit keinem darüber gesprochen, außer mit anderen direkt beteiligten Überlebenden, die sich immer mal untereinander trafen zum Kaffee trinken. Aber öffentlich darüber zu reden, das war anfangs nicht gewünscht. Und dann hatten sie auch selber keinen besonderen Drang, ihre Erlebnisse so in die Öffentlichkeit zu tragen und sich womöglich politisch noch vor irgendwelche Karren spannen zu lassen. Und als es dann in den 90ern hier langsam anfängt, dass man sich ein bisschen um diese Orte kümmert und als diese Institution Geschichtspark eingesetzt wird, ist es dann ein Lehrer, der Francesco bekniet, doch irgendwann mal in seine Schule zu kommen, Bruno, Lehrer hier aus dem Ort. Und danach hat Francesco angefangen und hat das 20 Jahre fast gemacht. Er ist aber noch mitgegangen und irgendwann ging er nicht mehr mit, sondern kam dann mit seinem Dreirad-Auto, mit so einem Ape-Car angedüst hier. Eine Zeit lang hat er das dann nicht mehr gekonnt und hat sich dann abholen lassen. Und jetzt geht es aber gar nicht mehr. Leben tut er noch. Nicht weit von hier, in dem Haus, wo sie schon immer waren. Unten im Tal, aus dem sie damals hierhin geflüchtet war. Er und die gesamte Familie Pirini zu einer anderen Familie Parini, seines Onkels, der hier war. Giorgio und Lidia Pirini waren hochgegangen zu der Kirche von Casaglia. Giorgio war erschossen worden. Lidia war den Weg, den wir gerade gegangen sind, mit Hüftsteckschuss runtergehumpelt. Bis hierhin. Am 30., nicht am 29. September. Am 29. ist Herbstwetter, es droht zu regnen und Mama Pirini sagt zu Francesco, geh mal raus für die Kanickel, noch trocken Gras holen, bevor es nass regnet, was dann hinter zu Magenverstimmung bei den Kaninchen führen würde, die sie hielten als Bauernfamilie da hinten. Und Francesco ist insofern nicht im Haus, als es hier losgeht. Einige Partisanen hatten geschlafen hier in der Gegend, die gehen auf den Berg, er geht erst mit in den Berg, dann werden die aber beschossen von Weitem und dann verlässt er die Partisanengruppe, zu der er auch gar nicht gehörte. Er war damals 17 Jahre alt, hatte damit nichts zu tun und versteckt sich hier unterhalb im Grün, als die Deutschen kommen. Und er sieht von dort aus, auf dem Bauch liegend, dass die hinten durch die Häuser gehen, die Leute zusammentreiben, in diese Kapelle bringen, die dem Erzengel Michael geweiht war. Und dann kommt Albert Meyer, SSler aus Hamburg, und schmeißt durch das Seitenfenster eine Handgranate in die volle Kapelle. Viele sterben sofort, viele nicht. Und Francesco hat sich das anhören müssen in seinem Versteck und hat immer erzählt, dass er sich an drei Sachen, an drei Sinneswahrnehmungen sozusagen erinnert. Erstens, dass das Weinen und Schreien langsam immer weniger wird, weil immer mehr der Verletzten sterben in der Kirche. Dass es anfängt zu regnen, in der Tat, und auf ihn drauf regnet und heller Licht. Und es gab so eine Art Kindergarten hier, eben diese Nonne, diese Ursulinen-Nonne, passte auf die Bauernkinder auf die zahlreichen, wenn die Bauern auf den Feldern arbeiteten. Und insofern gab es ein Harmonium, also eine kleine Orgel. Es gab keinen Strom, das war mit Blasebalgbetrieb. Und die Deutschen fangen an zu singen und fangen an, Musik zu machen. Auch daran erinnert er sich. Pirini, Annunziata, war eine Schwester von seinem Vater, die verheiratet war mit einem Mann namens Valdiserra. Die wird getötet mit ihren beiden Kindern. Eine andere, die einen Pirini geheiratet hatte, wird hier getötet, seine Mutter, Alfonsina, mit Marta, Alda und Margherita Pirini und Pirini Giorgio, der allerdings oben getötet wird, Olimpia, Giuseppina, Rosanna, Martino und Damiano, seine gesamten Geschwister werden hier getötet. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es glaube ich 14 aus einer Familie. Er überlebt als einziger, denkt er, liegt am 29. im Gebüsch und nachts schafft er es, wegzukriechen und kriecht und kriecht und läuft und stößt im Morgengrauen, nimmt Geräusche wahr, nimmt Schießereien wahr und sieht Soldaten, die auf Deutsche schießen, merkt, dass da Amerikaner sind und geht zu den schafft es heile sozusagen über die Front und wird von einer amerikanischen Einheit aufgegriffen und versorgt, gewaschen, gekleidet und bleibt bis zu Kriegsende bei denen. Seine Schwester Lidia lebt aber noch, wusste er noch nicht, weil er in der Nacht zwischen dem 29. und dem 30. hier abgehauen war. Am 30. wird Lidia auf dem Friedhof von Casaglia aus dem Haufen der toten Körper befreit, kommt hier runter und trifft auf Deutsche, auf zwei Deutsche, auf eine Patrouille, die ihr nichts tun, sie aber auslachen. Sie geht weiter und sieht weiter oberhalb, damals gab es hier viel weniger hohe Bäume, weil viel mehr Holz genutzt wurde. Insofern war viel bessere Sicht, in Anführungsstrichen. Sieht, dass dort ein deutscher Soldat sein Gewehr von der Schulter nimmt und auf sie schießen will und das auch tut. Und sie lässt sich aber hier runter kugeln und verschwindet im Unterholz am Abend des 30. Trifft dort auf ein paar alte Frauen, die irgendwo überlebt hatten. Trifft dort auf ihren Onkel, der überlebt hatte. trifft dort auf die Nonne, die den Bericht geschrieben hat, die überlebt hatte. Und noch andere Menschen. Es gibt so eine kleine Gruppe, die sich als neu formierte Familie sozusagen zusammentut. Und insgesamt knapp 15 Leute gemeinsam in ein großes Gebäude, den sogenannten Palazzo da hinten, weil das höher war und stattlicher aussah, so genannt, dort einzieht. Das funktioniert für 2 Wochen und dann kommen die Deutschen wieder. Denn die hatten den stehen lassen und nicht abgebrannt, weil sie den als Gefechtsstellung für Walter Reda, für den befehlshabenden Offizier der Aufklärungsabteilung der 16. Panzergrenadierbataillons, dass das Massaker hier gemacht hat und dass die Stellung hier beziehen sollte, benutzen wollte. Deswegen stand das Haus noch. Und insofern wurden sie, nachdem die Frauen vergewaltigt wurden, nach und nach rausgeschmissen und sind dann auch zu Fuß wochenlang unterwegs gewesen, haben von Beeren und Wurzeln und sowas, was man fand, gelebt und sind irgendwann in der Stadt Bologna angekommen. Und erst mehrere Monate nach Kriegsende hat irgendwer zu Francesco gesagt, ich habe, glaube ich, eine Schwester von dir in Bologna gesehen. Und nach Monaten später gab es dann die Möglichkeit, sich zu treffen, und haben die beiden sich tatsächlich wiedergefunden, die jeweils dachten, der andere wäre genauso tot wie der Rest der Familie. Und insofern haben sie noch ein paar Jahrzehnte, wenig, nicht viele, Lydia ist früh gestorben, Kontakt gehabt. Die hat ihr ganzes Leben lang ihren Steckschuss mit sich rumgetragen. Und Francesco war so ein bisschen das, die Erinnerung, die lebende Erinnerung an die ganze Familie und an den Ort hier und an das Massaker hier, da er, wie gesagt, viele deutsche Gruppen, aber auch viele italienische Schulgruppen, Schulklassen hier in Empfang genommen hat, getroffen hat und erzählt hat.
Zu Prozessen über die Bestrafung der TäterInnen von Mazzabotto kam es erst in 2008. Einige der TäterInnen des Massakers zeigten selbst nach ihrer Verurteilung keine Reue. Außerdem kam es gar nicht erst zu einem Strafvollzug. Diese Leute konnten einfach weiter ungeniert in Deutschland leben, obwohl sie in Italien für ihre Kriegsverbrechen als schuldig befunden wurden. Tatsächlich wurden die Ermittlungen in Deutschland, die nach den Verurteilungen in Italien stattfanden, nach nur einem Jahr wieder eingestellt. Eine Zuordnung von einzelnen Tätern zu einer Tat aufgrund des Zeitablaufs sei nicht gelungen. In solchen Momenten, wenn die Justiz einem nicht weiterhelfen kann, ist es wichtig, Erinnerungsarbeit zu leisten, meint Matthias.
Wenn ich jetzt die Stimmung beschreiben müsste, würde ich sagen, drückend, aufgewühlt, zerstreut, hilf- und hoffnungslos. Gefühlt war der gesamte Berg ein Grab. Alle können selbst entscheiden, wann sie zurückgehen möchten. Ich bin die erste Person, die losgeht. Auch ich bin aufgewühlt und brauche Zeit für mich. Ich stecke noch nicht mal Kopfhörer in die Ohren, was ich normalerweise machen würde, wenn ich allein spaziere. Ich komme irgendwann an einer Bank vorbei und setze mich hin. Der Wind ist wieder stark, doch die Sonne scheint noch immer und der Ausblick ist weit und schön. Ich sitze hier noch circa 15 Minuten und gehe danach weiter zum Bus.
Es hat absolut Sinn gemacht, diesen inhaltlich sehr schwer zu verarbeitenden Tag für den Schluss aufzubewahren, da man, wenn man so viel von den kämpfenden PartisanInnen und deren Taten gehört hat, gerne vergisst, wogegen sie genau gekämpft haben. Man schaut unabsichtlich auf die mutmachenden Aspekte, um für einen Moment vergessen zu können, zu was für Gräueltaten Menschen fähig sind. Dieser Tag bildet einen grimmigen, aber angemessenen Abschluss für die Fahrt.
Wir stehen vor dem Hostel und ich höre laute Techno-Musik. Wir gehen rein und stehen mitten in einer Rave-Party. Es ist skurril, vielleicht auch schon zynisch. Wir haben heute die meiste Zeit über ein Massaker gesprochen und nun stehen wir mitten in diesem Rave. Ich zeige es nicht nach außen, aber ich bin super aufgewühlt. Ich mag's, aber es verwirrt mich trotzdem. Nachdem wir gegessen haben, sitzen wir ein bisschen im Klostergarten. Hören Musik, quatschen. Doch dann gehe ich schon ins Bett. Der Tag war emotional anstrengend, doch ich möchte nicht weiter daran denken. Morgen fahren wir endlich zurück. Die Rückfahrt werde ich wahrscheinlich dazu nutzen, um einige Dinge zu verarbeiten, die wir hier auf der Fahrt erfahren haben.
Rückfahrt.
Die Rückfahrt ist um einiges anstrengender als die Hinfahrt, da man, nach Tagen des Herumlaufens und Lernens, körperlich als auch mental erschöpft ist. Der erste Teil ist zwar relativ schön, da der Zug, mit dem wir nach Mailand fahren, quasi eine große erste Klasse ist, und die Aussicht, wenn man durch die Schweizer Alpen fährt, ist um einiges spektakulärer als die in Österreich. Aber beim Stopp in Basel wird der Zug rappelvoll. Nichts mehr mit Mindestabstand wegen Corona. Wir sitzen wie die Sardinen in der Dose in einem Zug, in dem die Lüftung nicht einmal funktioniert. Die letzten 2 Stunden gehen deswegen vorüber wie in Zeitlupe. Endlich zu Hause angekommen, gehe ich sofort ins Bett und bin innerhalb von 1 Minute eingeschlafen.
Wenn ich jetzt zurückdenke, merke ich schon, dass das Bild der Resistenzer ziemlich glorifiziert wird. Natürlich gibt es Gänsehautmomente. Trotzdem werden oft von den ZeitzeugInnen immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Ich kann mich noch erinnern, dass Steffen, einer unserer Guides dort, erzählt hat, dass es einen Verband aus ehemaligen PartisanInnen gibt, der immer darauf achtet, dass das Bild der Resistenzer nicht beschmutzt wird. Jedoch muss es hier einen Grund gegeben haben, weshalb in den 70er und 80er Jahren die StudentInnen und ArbeiterInnen sich mobilisiert haben, um gegen das System zu protestieren. Aber ist es Personen aus Deutschland erlaubt, die PartisanInnen zu kritisieren? In mir ist der Konflikt zwischen meiner taiwanesischen Seite und meiner deutschen Seite. Die taiwanesische Seite fragt sich, wie es sein kann, dass weiße Personen sich wieder glorifizieren und versuchen, von jeglicher Kritik abzulenken. Die deutsche Seite sagt aber, ist es unser Recht, die PartisanInnen zu kritisieren? Sie zu vergleichen mit dem Verständnis von Kommunismus und Anarchismus hier in Deutschland? Das Land, das in Italien einmarschiert ist und tausende Menschen umgebracht hat? Das Land, das 6 Millionen Jüdinnen ermordet hat? Ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, dass diese Frage mich noch eine ganze Weile beschäftigen wird.